Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. CDU-Chef Armin Laschet mit einem angeschlagenen Jens Spahn. Ein besonderer Parteitag? Wieso werden Dämonen ausgezeichnet und was war Schwabing für den verstorbenen Filmemacher Maran Gossow? Themen in dieser Stunde vor Mitternacht. Sie hören die Kultur vom Tag. Hashtag wegen morgen. Unter diesem Titel begann gestern um 18 Uhr der erste Online-Parteitag der CDU. Heute wählten die 1100 Delegierten einen neuen Vorsitzenden.
Ich danke zunächst für das große Vertrauen. Ich bin mir der Verantwortung bewusst, die mit diesem Amt verbunden ist. Und ich will alles tun, dass wir zusammen durch dieses Jahr gehen, die Landtagswahlen schon in wenigen Wochen gut zusammen bestehen und bei der Bundestagswahl dann wieder dafür sorgen, dass die Union den nächsten Kanzler stellt.
NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, neuer Vorsitzender der CDU, weil Friedrich Merz in der Stichwahl unterlegen war. Martin Fuchs ist politischer Strategieberater und Hochschullehrer für Social Media. Einen schönen guten Abend.
Moin, moin, hallo.
Die Gretchenfrage, wäre Laschet auch in einer knallvollen Parteitagshalle gewählt worden?
Ja, das ist in der Tat eine sehr spannende Frage. Ich würde fast sagen, seine Chancen wären schlechter gewesen, aber hätte es am Ende vielleicht dann doch knapp geschafft.
Das schlechteste Ergebnis für einen Vize-Vorsitzenden-Posten bekam ausgerechnet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Ist das eine Absage an jede Tandem-Konstruktion von Seiten der Delegierten oder was meinen Sie, eine persönliche Schlappe?
Also erstmal ganz primär ist natürlich eine persönliche Schlappe für ihn als jemanden, der seit Wochen, seit Monaten in den Umfragen und in den Beliebtheitswerten ganz vorne steht in der Gesamtbevölkerung, ist es natürlich dann schon eine enorme Schlappe, wenn die eigenen Leute einen so abwatschen, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, so ein bisschen mit dem Parteitag heute, mit den letzten Tagen, die natürlich dann auch Einfluss darauf hatten, wie er gesehen wurde, auch in der Partei. Dieser Versuch, sich quasi nochmal einzuschalten in einer Aussprachrunde und dann aber nur Wahlwerbung für Laschet zu machen, ich glaube, das haben ihn einige sehr übel genommen. Und dann gab es noch den einen oder anderen verknatzten Merzwähler, der gesagt hat, jetzt würge ich dem Tandempartner vielleicht auch noch eins rein.
Ist eine Wahl im stillen Kämmerlein, wie sie heute vollzogen wurde? Jeder der 1100 Delegierten saß daheim. Es gab keine Tischgespräche, kein Flurgewisper. Ist das von Vor- oder von Nachteil für Parteienkultur im Speziellen bei der CDU?
Also, dass es kein Gewisper gab, das würde ich gar nicht sagen, denn es gab natürlich schon eine ganze Reihe von sichtbaren und von unsichtbaren Kommunikationskanälen am Rande des Parteitages, also interne Gruppen, in denen sich die Menschen, die für Merz, Laschet oder Röttgen waren, organisiert hatten, über Messenger-Dienste, über andere Social-Media-Dienste, als auch natürlich die öffentliche Kommunikation, die sehr viel Gewisper erzeugt hat und natürlich sehr viel auch dann Sichtbarkeit erzeugt hat am Second Screen für die drei Kandidaten, die dann sie geredet haben. Und das nicht nur heute, sondern auch in den Wochen und Monaten vorher schon. Das heißt, es gab gewissbar, was es für die Kultur der CDU macht. Also von meinem Gefühl her war es jetzt weniger wichtig, dass man den guten Spruch, die gute Pointe hatte, das, was halt Merz als Redner sehr gut konnte, sondern jetzt ging es wirklich viel, viel stärker um Inhalte, auch wenn wir die vielleicht in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen vermisst haben. Aber die standen viel, viel mehr im Fokus und das kann einer Volkspartei vielleicht auch wieder ein bisschen gut tun, die das Gefühl hat, dass die Inhalte ihnen ein bisschen abhanden gekommen sind in den letzten Jahren.
Bei Twitter ächzen viele www.cdu-parteitag.de sei nicht funktionstüchtig, die CDU solle ihr Eigenlob lassen, sie wäre doch gerade mal aus der Pac-Man-Ära raus. Andererseits verfolgten von 400.000 Parteimitgliedern nur ein paar Tausend die Reden der Bewerber, zumindest bei YouTube, soweit ich das sehen konnte. Was hängt da schief?
Also zum einen hat die Partei das, glaube ich, schon ganz schlau gemacht, dass sie auf verschiedenen Kanälen erreichbar war. Also Phoenix hat übertragen, das CDF, dann gab es den Stream auf der Webseite, bei YouTube und so weiter. Das war also schon auch ein bisschen verteilt dann, die Aufmerksamkeit auf verschiedene Kanäle, um halt auch den Server zu entlasten vielleicht auch, den man hatte. Und dann muss man sich natürlich überlegen, an einem analogen Parteitag, der vielleicht auch bei Phoenix oder auch bei Ihnen auch gecovert wird, wie viele Menschen da aus der Partei dazuhören. Mein Gefühl war, dass es schon viel, viel mehr waren, die jetzt dieser Dramaturgie auch gefolgt sind und sich das angeschaut haben, weil mein bestes Beispiel. Also ich hätte heute als Beobachter nicht nach Berlin oder nach Stuttgart fahren können, wo er eigentlich geplant war, weil ich mein Kind betreuen musste. Ich habe das dann so sehr schön nebenbei im Mobiltelefon verfolgen können, auch wenn ich gestern in der Tat Probleme hatte, erstmal reinzukommen. Ja.
Die CDU, sie wird also ohne Friedrich Merz keine Deutschland-AG. Was signalisiert Ihnen die knappe Wahl von Armin Laschet?
Das zeigt auf einmal, sehr gut nochmal das, was wir auch im Land ja seit Monaten, Jahren beobachten, dass es eine gewisse Spaltung gibt und dass es auch wie in jeder anderen Partei natürlich Lager gibt, so wie auch in der CDU. Und dass jetzt die große Gefahr besteht in so einer Transition, Transformationsphase, Merkel, die es immer sehr gut geschafft hat, in allen großen Krisen diese Lage irgendwie zusammenzubinden und vielleicht Kramp-Karrenbauer auch, die auch wieder in den Streit mit CDU, CSU gekippt hat, sehr erfolgreich, dass es jetzt natürlich heißt, irgendwie eine Idee zu haben, diese ganzen Merz-Menschen und Merz-Unterstützer und Unterstützerinnen mitzunehmen. Und das innerhalb einer Pandemie, innerhalb eines Wahlkampfes, der jetzt beginnt, innerhalb der Übertragung des Ministerpräsidentenamtes in NRW, stelle ich mir schon sehr herausfordernd vor.
Eine letzte Frage, die betrifft das Setting. Es war ja eine große, sehr große, sterile Halle. Moderiert hat Generalsekretär Ziemiak. Manchmal stand ihm jemand zur Seite. Es kamen die einzelnen Bewerber, es kamen Kandidaten, es kam. Also, was man sich so vorstellt, es wirkte sehr, sehr leer. Hat Herr Ziemiak Ihrer Ansicht nach das Zeug, vielleicht auch die nächste Gala des Deutschen Filmpreises moderieren zu können?
Ja, den Wunsch habe ich heute öfter gehört, dass er auch für Showbusiness geeignet wäre, aber in der ganzen Gesamtheit der Betrachtung war er dann doch teilweise sehr steif, auch wenn er sehr spontan auf Sachen reagieren konnte und das gut überspielt hat, was nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, der ist der eine oder andere im Showgeschäft dann doch besser aufgehoben beim Dort.
Sagt der Fachmann für digitale Kommunikation und politische Strategie Martin Fuchs. Ich danke Ihnen sehr.
Geht sehr gerne.
Zwischen uns fiel der Regen des Vergessens, im Brunnen verdämmern die Münzen, auf der Mauer die Katze. Sie dreht ihr Haupt ins Schweigen, erkennt uns nicht mehr. Der Anfang des Gedichts Verona von Peter Hochel, der vor 40 Jahren gestorben ist. Seit 1984 verleihen Baden-Württemberg und der Südwestrundfunk den Peter-Hochel-Preis. Heute ist bekannt gegeben worden, dass ihn in diesem Jahr ein bereits vielfach ausgezeichneter, ein Büchner-Preisträger für seinen Dämonen-Räumdienst erhält, Marcel Bayer. Einen wunderschönen guten Abend und herzlichen Glückwunsch zur 22. Auszeichnung, wenn ich richtig gezählt habe.
Dankeschön.
Die Jury lobt Ihre Gedichte in Dämonenräumdienst, seien Abenteuerexpedition in vertrautes Gelände, das plötzlich fremd und unheimlich erscheint. Finden Sie sich in dieser Begründung wieder?
Ja, durchaus finde ich mich in der Begründung wieder. Das sind Gedichte, also der Band ist ja nun 2020 erschienen, schon gewissermaßen mitten im Lockdown, aber natürlich nicht in der Zeit entstanden. Und vorher in den 2 Jahren war es tatsächlich so, dass ich eigentlich häufig am Tisch saß und irgendwie mit dem Blick aus dem Fenster oder mit der Erinnerung an eine Figur aus meiner Kindheit, Hildegard Knef oder später dann Rudolf Mooshammer, setzte der Wunsch ein, dies in ein Gedicht einfließen zu lassen. Das sind also gewissermaßen sehr sesshafte Gedichte, ganz anders auch als meine Gedichte vorher, in denen viel Reisen den Anstoß gaben zum Schreiben.
Hildegard Knef, fremd und unheimlich, das müssen Sie mir nochmal erklären.
Na, also späte 60er, frühe 70er Jahre, da war ich Kind. Und Hildegard Knef war eigentlich allgegenwärtig. Später waren es zunehmend Operationen, da geht es ja schon ein bisschen so in die Richtung des Unheimlichen. Dann ist sie verschwunden. Und allein die Tatsache, dass sie plötzlich mich so besetzt hat, es mich so zu ihr hingezogen hat und ich mehr über sie erfahren wollte, das Bedürfnis hatte, ein Gedicht zu schreiben, in dem sie vorkommt, das war schon was Unheimliches für mich.
Sie suchen ja immer wieder das Dunkle auf, das Ihnen nicht fremd ist. Ihr lyrisches Ich räumt dezidiert in diesem Gedichtband auf. Ist damit für Sie neuer Platz geschaffen oder geht es um Sortieren?
Oh, es geht sicher um beides. Es geht ums Sortieren, also gewissermaßen, bevor man die Dämonen räumt, muss man sie erstmal so auf der Bühne anordnen. Oder in dem Gedichtband ist ja eigentlich so, dass von Gedicht zu Gedicht eine Figur einen Auftritt erhält, sich gewissermaßen kurz selbst darstellt und dann die Bühne räumt und die nächste Figur taucht auf. Indem sie aber sortiert sind, die Dämonen, können sie dann eben auch die Bühne verlassen. Insofern ist jetzt die Bühne frei erstmal und ist auch eigentlich seitdem, also im April letzten Jahres, das letzte Gedicht entstanden für Dämonenräumdienst, ist auch so gut wie kein Gedicht mehr entstanden.
Ist das für Sie eigentlich eine Erleichterung, eine Freude oder vielleicht sogar ein Schulterschluss, dass die Außenwelt das Reh im Innendienst immer wieder sieht und offensichtlich auch erkennt in sich selbst?
Ja, in diesen Gedichten gibt es ja viele Momente, also zumindest mir ging das beim Schreiben, was ich so aus inneren Monologen und so aus inneren Fantasien kenne, ja. Oder auch sowas, wo man in einem Gedanken sich selbst in so eine völlig andere Rolle hineindenkt und dann selber ganz verwundert ist, wie stelle ich mich da eigentlich dar? Und vielleicht geht das ja Leserinnen und Leserinnen auch so, dass sie da was wiedererkennen, ohne dass da eine Gefahr lauern würde. Also man kann sich diese Fantasieräume oder die Fantasien von sich selbst auch einfach gönnen oder leisten.
Wäre auch Dämonenräumdienst ohne Ihren Humor nicht möglich gewesen?
Na, auf diese Weise wäre das nicht alles nicht möglich gewesen, ohne immer wieder auch so diesen leichten Schritt zurückzumachen in einen ironischen Blick oder in einen verwundernden, auch staunenden Blick hinein, ja. Ich wundere mich ja auch selber beim Lesen mancher Gedichte, die ich geschrieben habe, dass ich sie manchmal todtraurig finde und beim nächsten Lesen absurd witzig.
Stimmt, da kann ich Ihnen zustimmen. Humor war ja nun Peter Huchels Sache nicht unbedingt. Er entschied sich 1945 für die DDR, die ihm vieles nahm, bevor er sie 1971 verließ. Und Sie, Herr Bayer, sind 1996 aus Köln nach Dresden gezogen. Gibt es zwischen Ihnen beiden darüber hinaus eine Verbindungslinie?
Na, eine Verbindungslinie gibt es natürlich insofern, als dass ich, als ich selbst anfing, jenseits der Schule zu lesen und auch intensiv anfing, Gedichte zu lesen, schon früh Peter Huchel entdeckt habe. Und bei Peter Huchel zieht mich ja gerade diese Sprödigkeit an, die Kargheit, die nun mir nicht sehr verwandt ist vielleicht, aber gerade darum umso mehr Reiz auf mich ausübt.
Auch etwas, ja, Dämonisches nicht, aber Dunkles schon auch, ne?
Durchaus. Also man kann das ja auch bei Peter Huchel biografisch sehen. Er hat da in diesem kleinen Weiler bei Berlin, wo er gewohnt hat, war er ja eigentlich von Dämonen umgeben. Also rund um sein Haus waren Stasi-Zuträger untergebracht und das wusste er auch. Ja, also er war gewissermaßen von Dämonen umgeben. Und ich würde schon auch sagen, dass, obwohl das explizit ganz wenig eine Rolle spielt in seinen Gedichten, dass das für ihn immer präsent ist beim Schreiben.
Ist dieser Preis, und das ist natürlich eigentlich eine blöde Frage, denn Sie können sie nicht negieren, ist dieser 22. Preis, der Peter-Huchel-Preis, dann doch etwas Besonderes für Sie?
Der Peter-Huchel-Preis ist etwas Besonderes, ja. Ich erinnere mich daran, da war ich Student im zweiten oder dritten Semester und mein Professor Karl Riha kam auf mich zu und sagte, schauen Sie mal hier, diese Autorin Elke Erb, vielleicht haben Sie noch nicht von ihr gehört, aber die bekommt jetzt den Peter-Huchel-Preis. Und dann, glaube ich, drückte er mir ein Buch von ihr in die Hand. Und Elke Erb hat im vergangenen Jahr den Büchnerpreis bekommen, endlich. Und so geht für mich das Wissen um den Huchel-Preis und was er bedeutet. Es war 1988, 89, es gab noch die DDR. Und Elke Erb wurde für ihren wirklich sehr außergewöhnlichen Band Kastanienallee ausgezeichnet. Gibt das für mich so einen großen Bogen, quasi auch in meine Jugend zurück, als ich noch im Westen war.
Der Peter-Huchel-Preis 2021 geht an Marcel Bayer und ich danke Ihnen für Ihre Zeit heute Abend. Wir sprechen uns wieder.
Danke. Genau, ja, sehr gerne. Ja, danke. Tschüss.
Tschüss. Maran Gossow hat in seiner Heimat Bulgarien als politischer Häftling im Gefängnis gesessen. 1960 kam er nach Deutschland, schrieb Hörspiele und machte in München 1967 seinen ersten Spielfilm, bevor er in den 80er Jahren zur Filmmusik und Fernsehserien wie ein Fall für zwei fand. Nun ist Maran Gossow mit 87 Jahren in Bulgarien gestorben. Sein Kollege Bernhard Marsch leitet die Maran Gossow Stiftung. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wo landete denn Maran Gossow in den 60er Jahren, als er nach Deutschland kam?
Maran Gossow kam direkt nach München und fand sofort eine neue Heimat in München-Schwabing, in dem Wunschziel vieler jugendlicher, junger Leute, die einfach alle nach Schwabing, nach München wollten. Das war damals die Stadt, wo sich die Intellektuellen, die Möchtegern-Intellektuellen, die Künstler, die Fotografen, die Architekten, die Filmemacher, die trafen sich da, die Autoren. Und er war mittendrin, er wollte genau dahin und kriegte schon sehr früh Drehbucharbeitsaufträge für die Bavaria, kleine Sachen, und schrieb Hörspiele und war als Autor erstmal erfolgreich und lernte dann 1965 Peter Fleischmann kennen, der ihn in die Kurzfilmszene brachte. Und 1967 konnte er aus zwei Kurzfilmideen seinen ersten Spielfilm machen, Engelchen oder die Jungfrau von Bamberg. Rob Hauer, der Produzent des neuen deutschen Films, hatte ihn quasi entdeckt und ihm angeboten, er würde ihm seinen ersten Spielfilm produzieren. Und das passierte auch. Und Engelchen oder die Jungfrau von Bamberg war sozusagen 1968 das Pendant von Zur Sache Schätzchen, bloß in Farbe. Nicht ganz so erfolgreich wie Zur Sache Schätzchen, aber erfolgreich genug, dass wirklich viel Geld verdient wurde. Und im Anschluss wurden sofort noch zwei weitere Spielfilme gedreht, auch von Rob Hauer produziert. Maran Gossow war zu der Zeit einer der bestbezahltesten deutschen Filmregisseure. Und er war von seiner Umtriebigkeit damals weit wichtiger als Fassbinder. Fassbinder wollte immer sein Assistent sein. Und Fassbinder war ihm aber zu aufdringlich. Und später gab er zu, ja, er hätte ihn völlig verkannt. Er hätte ihm nie zugetraut, dass er sich so entwickeln würde.
Herr Marsch, Sie sind über 30 Jahre jünger als Gossow. Wie haben Sie ihn entdeckt und vor 12 Jahren kennengelernt, als er längst schon wieder in Bulgarien lebte, um die Menschen mit einer Retrospektive an ihn zu erinnern?
Ende der 80er Jahre, ich bin ein leidenschaftlicher Kinogänger, hörte ich den Namen zum ersten Mal in Zusammenhang mit dem neuen deutschen Film und ich war immer verwundert über diesen Namen. Und Jahre später kriegte ich seinen ersten Spielfilm zu sehen und ich war erstaunt, wie gut er mir gefallen hat und wollte mehr von diesem Mann wissen, habe recherchiert. Und 2008 hatte ich ein Budget bei uns im Filmclub 813 hier in Köln, tatsächlich eine frühe Retrospektive zu machen mit allen seinen Spielfilmen und einer großen Auswahl seiner Kurzfilme. Und da habe ich ihn nach Köln geholt. Alle haben ihn vergessen. Keiner wusste mehr um ihn und wir haben uns angefreundet. Er überließ mir dann die Verwaltung seines Filmwerkes und ich habe das propagiert, weil ich wirklich begeistert bin von seinem Kurzfilm-Oeuvre, das 30 Kurzfilme umfasst. Die Spielfilme sind eher, sagen wir mal, populär cineastische Auftragsarbeiten, bis auf den letzten. 1975 hat sich Maran Gossow von der Kinowelt verabschiedet, hat eine kreative Pause eingelegt, hat Musik gemacht, hat Videokunst gemacht und ist dann in den 80er Jahren dann sozusagen zur Filmmusik und zur Autorenschaft für Fernsehproduktionen gekommen.
Wenn jemand im Eigenverlag veröffentlicht, was er selbst dilettantische Lieder nannte, was für einen Menschen können wir uns vorstellen, der ja auch Musik für Filme von Rosa von Braunheim gemacht hat?
Er hat sich immer als Dilettant bezeichnet, aber er konnte alles. Er war sehr musisch, er hatte visuelle Begabung, die man braucht. Ich glaube, er hat seine Filme bei den Dreharbeiten geschnitten. Er wusste immer sofort, was er zu tun hatte. Er war eigentlich wirklich ein Multitalent und wenn ihn etwas gelangweilt hat, hat er sich auf die nächste Sache gestürzt und er hat alles ausprobiert. Er war ein Multikünstler und hat alles drauf gehabt, auf seine Art. Und diese Art ist, sagen wir mal, speziell und natürlich dann irgendwo immer auch einmalig.
Und warum hat er 1991 Deutschland dann verlassen?
Er hatte was aufzuarbeiten. Er wollte wieder an seine literarische Vergangenheit anknüpfen. Das hat ihn gewurmt. Und er hat sich nie als Filmemacher verstanden. Er hat sich immer nur eigentlich als Literat, als Lyriker, als Dramatiker verstanden. Filmemachen war nur die Möglichkeit, das Geld einfacher zu verdienen als Taxifahren oder zu kellnern. Er wollte eigentlich immer Schriftsteller sein. Er nahm 1991 dann in Sofia auch seinen bürgerlichen Namen wieder an, beziehungsweise dort war er immer Tschwetan Maran Gossow und nicht Maran Gossow, das ist der Künstlername in Deutschland, und firmierte dann da als geachteter Intellektueller, der eben aus dem Westen zurückkommt und versucht hat, sagen wir mal, in der bulgarischen Gesellschaft sich eine Stimme zu verschaffen, wie man sozusagen das alles, was vorher war, vielleicht besser bewältigen kann.
Sagt Bernhard Marsch über Maran Gossow, der im Alter von 87 Jahren in Bulgarien gestorben ist. Ich danke Ihnen, Herr Marsch, für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Weiter geht's mit Thomas Jedicke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach Protesten hat der Messenger-Dienst WhatsApp seine Datenschutzänderungen verschoben. Statt bis Anfang Februar haben Nutzer nun bis Mitte Mai Zeit, den neuen Regeln zuzustimmen. Wegen der Änderungen hatten die WhatsApp-Konkurrenten Telegram und Signal Millionen neuer Anmeldungen verzeichnet. Laut WhatsApp geht es vor allem darum, bessere Möglichkeiten für Kommunikation mit Unternehmen zu schaffen. An der Verschlüsselung, mit der Chatinhalte nur für die teilnehmenden Nutzer sichtbar sind, werde nicht gerüttelt. Es sei innerhalb der EU auch keine erweiterte Datenweiterleitung an Facebook vorgesehen. Außerhalb der Union gelten andere Regeln. Melissa Gürleyen.
Für Menschen außerhalb der EU bedeutet das, dass ein großer Teil ihrer WhatsApp-Daten zu Facebook rüberwandern. Zum Beispiel Daten wie die Telefonnummer, die IP-Adresse oder gespeicherte Kontakte. Und diese Daten können dann für Werbezwecke oder für die Weiterentwicklung von Facebook-Produkten genutzt werden. Und genau das darf Facebook bei uns in der EU nicht. Sie können jetzt nicht sagen, diese WhatsApp-Daten gehören zu diesem Facebook-Profil. Und das liegt ganz einfach an EU-Richtlinien, die schon 2013 bei der Übernahme von WhatsApp durch Facebook beschlossen wurden. Und die besagen auch, dass sie unsere Daten nicht für kommerzielle Zwecke nutzen können. Aber trotzdem bleibt einfach, auch wenn bei uns das Ganze anonymisiert abläuft, ein viel stärkerer Informationsfluss von WhatsApp auf Facebook.
Der renommierte britische Pianist Julius Drake hat die neuen Brexit-Visa-Regeln für Kunstschaffende als Albtraum-Szenario kritisiert. Niemand könne seinen Lebensunterhalt nur in Großbritannien verdienen, sagte der 61-Jährige der Nachrichtenagentur dpa. Es gebe zu wenige Auftrittsmöglichkeiten und auch der britischen Kulturlandschaft drohe ein Einbruch. Er könne sich keine Welt vorstellen, in der in Großbritannien nur britische Künstler zu sehen seien. Wenn sich Briten länger in der Europäischen Union aufhalten und dort arbeiten wollen, sind gemäß dem neuen Handelsabkommen spezielle Erlaubnisse notwendig. Derzeit gibt es wegen Corona gar keine Auftrittsmöglichkeiten.
Donald Trump. In 4 Tagen muss er das Weiße Haus verlassen. Kuba hat er noch schnell wieder auf die berüchtigte Terrorliste setzen lassen. Ob das so lange bleiben wird? Die kubanische Führung hat Joe Biden jedenfalls schon mal herzlich gegrüßt. Davon können kubanische Intellektuelle und Kulturschaffende nur träumen. Denn nach ihrer lauten Forderung für Meinungsfreiheit werden sie Söldner im Dienst der USA genannt. Peter B. Schumann über Medien und Stiftung, auch sie stehen unter zunehmendem Druck.
1995 gründete Gabriel Garcia Marquez in Cartagena die Stiftung für den neuen iberoamerikanischen Journalismus. 25 Jahre lang hat sie unabhängige, ethische und innovative Journalisten unterstützt. Heute heißt sie kurz Stiftung Gabo.
Und sie trägt nicht nur in diesem Trailer den Spitznamen des kolumbianischen Nobelpreisträgers. Seit 2014 vergibt sie alljährlich den Premio Gabo, die bedeutendste Auszeichnung für kritischen und investigativen Journalismus in Spanisch und Portugiesisch. Für den diesjährigen Preis sind unter anderem 3 kubanische Texte nominiert, die in Yucabite und El Estornudo erschienen sind, in digitalen, regimekritischen Medien. Dieser Zusammenhang führte diese Woche in einem langen Beitrag auf der Regierungsplattform Kuba Debatte zu einem Frontalangriff gegen die Fundación Gabo.
Die Stiftung, deren Finanzierung anfangs von respektablen Institutionen geleistet wurde, hat sich immer stärker einem Spinnennetz von Organisationen ausgeliefert, die unter dem Deckmantel des Journalismus von der US-amerikanischen Regierung finanziert werden.
Dabei diskriminierte Kuba Debatte unter Zeile gegen den Medienterror ganz gezielt die beiden unabhängigen Publikationen.
Yucabite und El Estornudo gehören zu den digitalen Medien, die als Teil einer langfristigen Operation des CIA im Internet vergiftete politische Inhalte gegen die kubanische Revolution verbreiten sollen.
Mit ähnlichen Argumenten begann Ende Dezember im staatlichen Fernsehen eine Kampagne der Verleumdung der regimekritischen Medien.
Die feindliche Presse lässt sich als ein Instrument der Regierung der Vereinigten Staaten in ihrem nicht erklärten Krieg gegen Kuba identifizieren. Die Informationen dieser subversiven Medien versuchen, Kuba als ein Land im Zusammenbruch darzustellen. Dabei herrscht in dieser Nation eine ganz andere Wirklichkeit.
Tatsächlich muss die Regierung mit einer ihr bisher unbekannten Realität fertig werden. Seit sie der Bevölkerung den Zugang zum Internet und den sozialen Netzwerken ermöglichte, hat sie ihr Meinungsmonopol verloren. Heute herrscht eine Fülle von Kanälen, auf denen sich die Menschen informieren können. Hier hat die unabhängige Presse ein schwer kontrollierbares Betätigungsfeld gefunden. Sie bietet Gegeninformation, zeigt zum Beispiel die Kehrseite der von der offiziellen Propaganda bejubelten neuen Reformpolitik. Deshalb geht das Regime gegen kritische Journalisten mit allen Mitteln vor. Carlos Manuel Alvarez, der Herausgeber von El Estornudo.
Ich wurde einem zweistündigen Verhör unterzogen, weil ich mich Samstagabend mit einigen Freunden und Künstlern getroffen habe, die an der großen Demonstration am 27. November vor dem Kulturministerium teilgenommen haben. Ein einfaches Treffen mit Freunden zu einem kriminellen Akt zu stilisieren, ist eine eklatante Verletzung meiner bürgerlichen Freiheitsrechte.
Ein anderes probates Mittel der Einschüchterung ist die Wohnungskündigung. Héctor Luis Valdés Cocho, Mitglied des kubanischen Instituts für Pressefreiheit, auf seiner Facebook-Seite.
Der Hausbesitzer erklärte mir, dass es ihm aus persönlichen Gründen unmöglich sei, die Wohnung weiter zu vermieten. Die Staatssicherheit habe Druck auf ihn ausgeübt, mir zu kündigen. Das hängt sicher damit zusammen, dass ich den Hungerstreik der Kunstschaffenden unterstützt habe. Danach wurde ich wochenlang von Agenten observiert. Ich erhielt sogar telefonisch Morddrohungen.
Die Wohnungskündigung ist eine neue Taktik der Drangsalierung von Oppositionellen. Häufig wird sie bei Journalistinnen angewendet. Catherine Bisquet wurde insgesamt 10-mal vertrieben.
Das begann, nachdem ich mich entschieden hatte, öffentlich meinen Dissens mit dem kubanischen Staat zu erklären. Ich war die wandernde Pest für die Wohnungsbesitzer. Doch gerade dieses Nomadenleben hat mich in meiner Haltung bestärkt.
Ein besonders perverser Akt der Demütigung von Oppositionellen sind die berüchtigten Actos de Repudio. Die Journalistin Iliana Hernández hat einen solchen inszenierten Volkszorn einer Meute von Parteimitgliedern vor ihrem Wohnhaus aufgezeichnet. Sie wurde als Söldner der USA, als Terrorist, Parasit und Abschaum beschimpft. Nach der Kampagne gegen die oppositionelle Kultur im November und Dezember versucht das Regime jetzt, die unabhängige Presse einzuschüchtern. Doch sie ist in den sozialen Medien längst verankert. Und der Mut der Journalistinnen und Journalisten ist genauso wenig zu brechen wie jener der Kulturschaffenden.
Kuba und die Medien, Peter B. Schumann berichtete für Fazit. Die Kunstbranche im digitalen Raum des vergangenen Jahres, da steckte viel Mühe drin. Aber Mühe allein, sagt ja das Stichwort, genügt nicht, zumal, meint Tilman Baumgärtel, Professor für Medientheorie an der Hochschule Mainz, wenn ein virtueller Besucher schon einen Tag am Computer im Homeoffice verbracht hat. Aber er entdeckte private Galerien, die aus der Not insofern eine Tugend machen, als sie Ausstellungen organisieren, die ausschließlich im Netz funktionieren und offensichtlich wach machen. Schönen guten Abend, Herr Baumgärtel.
Ja, guten Abend.
Was ist denn für Sie das Besondere an der Netzkunst im Jahr 2020 gewesen? Inwiefern ist die Situation, in der wir alle seit März leben, auch in diese Kunst und in die Präsentation eingeflossen?
Ja, der Netzkunst hat das in gewisser Weise in die Hände gespielt, weil da eigentlich Eigenschaften der Netzkunst mal auch von der Kunstwelt dann so ein bisschen überrascht nach 25 Jahren Netzkunst zur Kenntnis genommen worden sind, die sie eigentlich schon immer ausgezeichnet haben. Also Künstler hat am Internet von Anfang an interessiert, dass sie da ein eigenes Medium haben, einen eigenen Raum sozusagen, die eigene Seite oder die eigene App, wo man auch erstmal unabhängig von Institutionen wie Museen oder Galerien sich so einen Freiraum schaffen kann. Und das ist gerade jetzt bei dieser großen Ausstellung Wellnau WTF eigentlich genau dasselbe wieder. Das ist im Grunde eine virtuelle Produzentengalerie, die von drei Künstlerinnen und Künstlern organisiert und zusammengestellt worden sind. Faith Holland, Lorna Mills und Wade Wallerstein haben halt diese Grundlage, die Infrastruktur gestellt und dann haben sich da inzwischen mehr als 100 Künstler mit eigenen Seiten und eigenen Werken beteiligt. Und das ist halt für Künstler, die sich so ein bisschen jenseits des Kunstmainstreams und der Kunstwelt einordnen, halt eine gute Gelegenheit auch, um solche traditionellen Kunstinstitutionen herum zu navigieren und sich so einen eigenen Raum zu schaffen.
Was für einen Stellenwert hat Netzkunst eigentlich auf dem internationalen Kunstmarkt?
Ja, keinen großen, fürchte ich. Wenn man das zum Beispiel mit der Videokunst in den 70er und 80er Jahren vergleicht, da sind halt relativ schnell Institutionen, Museen, Galerien drauf angesprungen. Es haben sich auch ganz schnell so Künstlerstars herauskristallisiert, wie Namjoon Paik beispielsweise. Und das hat bei Netzkunst eigentlich in derselben Form nicht stattgefunden. Und man kann darüber spekulieren, warum das so ist. Aber ein Grund dürfte auf jeden Fall sein, dass es da anders als selbst bei Video eigentlich nichts Physisches zu verkaufen gibt. Das sind Daten, die im Internet existieren und die kann man natürlich runterladen. Aber eigentlich ist der Sinn von Netzkunst halt im Internet stattzufinden und da halt ohne diese Barrieren und Zugangshürden für jedermann zugänglich zu sein.
Bleiben wir beim Internet. Museum. sehen, schreiben die Interaktion auch mit ihren virtuellen Besuchern ja seit ein paar Jahren ganz groß. Um es zu verstehen, was ist bei Netzkunstausstellungen durch die ganzen Programme, die Sie schon genannt haben, die künstlerischen Interventionen, was ist da anders?
Naja, was wir jetzt gerade wegen der Corona-Situation ja auch nochmal ganz verstärkt gesehen haben, ist, dass Museen versucht haben, ihre Ausstellungen ins Internet zu übertragen, also sei es durch Führungen, sei es durch Videovorträge, sei es dadurch, dass man auch Veranstaltungen gestreamt hat oder dass man so dreidimensionale Modelle von Museumsräumen schafft. Und das ist auch alles gut und wichtig so, dass man es so macht, denn natürlich haben die Museen da auch einen öffentlichen Auftrag und auch private Galerien haben das natürlich gemacht. Aber die besondere Pointe an der Netzkunst ist halt wirklich, dass sie für das Netz geschaffen worden ist und mit dessen Eigenschaften arbeitet. Und auch da gibt durchaus Museen, die versuchen da eben eigene virtuelle Galerien zu betreiben, die halt nicht nur eine 3D-Kopie von ihren physischen Räumen sind, sondern die halt eine eigene Sammlung an Webarbeiten haben oder an Apps, die man herunterladen kann. Also das Guggenheim Museum in New York beispielsweise hat eine große Seite, die geben auch selbst Sachen in Auftrag. Sowas ist leider in Deutschland, gibt es bisher noch nicht.
Ich habe bei Ihnen gelesen, es gibt ein in New York entwickeltes Programm, das heißt Common Garden. Wäre das denn auch für Museen hierzulande sinnvoll einzusetzen, wenn man denn wollte?
Ja. Also dieses Common Garden Programm, das kann jeder benutzen, ist im Augenblick sogar noch kostenfrei. Da geht es ein bisschen stärker darum, doch wieder die Ausstellung im physischen Raum zu simulieren. Allerdings mit dem wichtigen Unterschied, dass da halt auch wirklich so Situationen wie Führung oder wie Vernissagen simuliert werden kann. Also man hat da so eine zweidimensionale Karte von dem Ausstellungsraum und man sieht da auch die Arbeiten, wie die im Raum lokalisiert sind. Und wenn man sich da mit Kopfhörer und Mikrofon einloggt, kann man auch wirklich mit anderen Besuchern chatten. Das hat natürlich dann viel damit zu tun, also wirklich, als ob die so neben einem stehen würden. Das hat natürlich dann immer auch so ein bisschen damit zu tun, in was für einer Szene das stattfindet. Also ich selbst war bei so einer Ausstellungseröffnung dabei, wo ich auch Teilnehmer kannte und wo ich wusste, wer da ist. Und dann hat man da wirklich so ein bisschen so eine Situation, so einer zwanglosen Vernissage gehabt. Das ist jetzt vielleicht für ein großes Museum nicht so leicht machbar, aber man sieht, dass da auf jeden Fall an Alternativen zu diesen physischen Events gearbeitet wird.
Wie fühlte sich denn diese Vernissage an?
Na, schon ein bisschen komisch, aber eben auch aufregend, auch interessant. Also die haben es auch wirklich geschafft, also physische Abstände zu simulieren. Das heißt, wenn ich mit meinem kleinen Avatarpunkt einem anderen kleinen Avatarpunkt nahe komme, kann ich mit dem auch sprechen. Ich habe zum Beispiel auch für meine Studenten von dem Künstler Constant Dulard eine Führung durch diesen Raum stattfinden lassen und das geht durchaus. Also sieht man da so ein kleines Rudel an Pünktchen, dass da von einer Arbeit zur nächsten geht und man sieht den Herrn Dulard selbst als kleinen Videostream und gerade jetzt in der Situation, wo wir ja auch keine Seminare im physischen Raum machen können und keine Exkursionen, war das zumindest ein interessanter Ersatz, der glaube ich auch sehr begrüßt wurde, dass man mal so ein bisschen zumindest aus dieser Zoom-Welt rauskommt.
Bei der Präsentation von Kunst ist digital noch einige Luft nach oben, das sagt der Medientheoretiker Tilman Baumgartl. Danke für Ihre Zeit und schönen Abend.
Ja, gleichfalls. Danke. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Ritter sind von gestern und vielleicht doch ziemlich modern. So macht uns die Neue Zürcher Zeitung in diesen Wirren und Irrentagen Mut. Ritter sein bedeutete Kraft und Heldentum, Klugheit und Anstand, beschrieb Sarah Pines die mittelalterlichen Recken. Schreiben konnten sie nicht. Nobody is perfect. Wir sind fest in Gottes Hand. Das könnte durchaus von einem Ritter stammen. Wir sind nicht allein gelassen auf dieser Welt, sagte aber Volker Kauder. Wir machen Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Wir nehmen den Menschen so, wie er ist, erklärte der CDU-Politiker im Interview mit Christ und Welt der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Aber bei der Toleranz gibt es dann doch Grenzen, denn Volker Kauder kann sich gar nicht vorstellen, dass wir auf so widerwärtige Weise arbeiten würden, wie es die Republikaner getan haben. Selbst nach den Krawallen im Kapitol waren einige nicht bereit, das zu verurteilen, was Trump da angepackt hat. Und was der amerikanische Noch-Präsident und seine Knappen da angepackt haben, hat sich natürlich durch alle Feuilletons der Woche gezogen. grunzend zufrieden, mit einem sardonischen Grinsen im Gesicht, die Stiefel auf dem Tisch, ein Scotch noch und die rabiaten Lümmel wären glücklich gewesen, so sah man Trumps Fußvolk, nachdem es sich ins Kapitol geprügelt hatte, beschrieb Thomas Assheuer die unvergesslichen Szenen in der Zeit. Währenddessen fiel mir die Karnevalsstimmung auf und die sorglose Brutalität, das Gefühl von Immunität, die die Randalierer aufgrund ihres Weißseins zu haben meinten, schrieb die amerikanische Schriftstellerin Siri Hüstvedt über die Kapitolbesetzer. Der populistische Glaube, die ethnische Mehrheit eines Landes habe Vorrechte und Minderheiten müssten nicht bedacht werden, ist wie ein Parasit für den politischen Körper der liberalen Demokratie, weil er ausgerechnet die Institutionen unterminiert, auf denen er beruht. Er nährt sich am Prinzip des Sündenbocks, bei dem die Schuld am Unbehagen und Elend einer Gemeinschaft stets dem anderen gegeben wird, meinte Siri Hüstvedt im Magazin Der Spiegel. Viele dieser rechtsextremen Gruppen glauben an eine geheime jüdische Weltverschwörung, wie Goebbels sie für seinen Propagandakrieg im Dienst der Nazis postulierte. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie die Erstürmung des Kapitols unter Gleichgesinnten in Deutschland ankam. Das war wie ein starker Koksrausch, bei dem auf extreme Euphorie dumpfe Depression folgt, meinte dazu der Rechtsextremismusforscher David Begrich. Anfangs wurde das mehr oder minder unverhohlen begrüßt, sagte er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Als sich dann abzeichnete, dass das Ganze nicht zum Umsturz führt, schwenkte man um. Und es wurde so getan, als sei das eine vom Establishment geplante False-Flag-Aktion gewesen. Eine Inszenierung, die Trump schaden sollte. Aber wenigstens kann der sowas jetzt nicht mehr herumtwittern. Twitter und Facebook sperren Donald Trump, um zu verhindern, dass er zu mehr Gewalt anstiftet, hieß es in der Tageszeitung Taz. Der technisch simple Vorgang manifestiert eine neue Realität im Staatswesen, stand in der Süddeutschen zum Abschalten von Trump. Das war ein historischer Wendepunkt. Er bestätigte die digitale Welt offiziell als fünfte Macht im Staat, meinte Adrian Kreie. Die Monstrosität einer Machtfülle, beklagte Mladen Gladitsch in der Tageszeitung Die Welt und meinte, dass multinationale Unternehmen einen noch amtierenden US-Präsidenten fast komplett verstummen lassen können, dass sie mächtiger sind als der mächtigste Mann der Welt. Nun hat der mächtigste Mann der Welt immer noch eine Pressestelle und seine Verlautbarungen werden nach wie vor von allen Medien verbreitet. Und sind Twitter und Facebook nicht genauso private Unternehmen wie der Springer Verlag, in dem Die Welt erscheint und zu dem einst die 68er in Deutschland forderten, enteignet Springer? Dürfen private Medien nicht entscheiden, von wem sie etwas veröffentlichen und von wem nicht? Fragen über Fragen. Man hat Trump vorgeworfen, er habe mit der Regel gebrochen, jeder Präsident solle ein kuscheliges Haustier haben, klärte uns die Neue Zürcher über einen anderen wichtigen Aspekt zu den letzten 4 Jahren auf. Ein weiteres Mal zeigt sich Biden als großer Restaurator der Normalität. Er wird eine Katze ins Weiße Haus bringen. So erfreute uns Jan-Werner Müller mit dieser Nachricht über den neuen Präsidenten Joe Biden, dessen Amtseinführung am kommenden Mittwoch mit großem Staraufgebot über die Bühne gehen soll, wie die Taz versprach. Lady Gaga wird, so ist es geplant, auf den Treppenstufen des Kapitols in Washington die Nationalhymne singen. Und was bleibt von seinem Vorgänger? Zurückbleiben wir mit unübersehbaren Mengen von Trump-Mützen, Trump-Büchern, Trump-Videos, Trump-Witzen, zog die Frankfurter Allgemeine Zeitung Bilanz. Wie viele Dissertationen über ihn in Arbeit sind, will man gar nicht wissen, schrieb Paul Ingendey. Ihn zu deuten und sein politisches, gesellschaftliches und mediales Erbe zu erfassen, sofern er tatsächlich geht und nicht etwa wiederkommt, ist die Aufgabe der nächsten Jahre. Die Feuilletons freuen sich schon.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Pukatzki. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Ich wünsche gute Nacht.